300 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Summe, die eigentlich alles Vorstellbare übersteigt. Und nein, es geht jetzt nicht um das Vermögen von Elon Musk, das im Übrigen nochmal um über 100 Milliarden Dollar höher liegt, sondern um die Summe, die die Industriestaaten bis 2035 jährlich für die Klimafinanzierung zahlen werden. Das wurde im November 2024 bei der Weltklimakonferenz COP29 beschlossen. Klingt erstmal gut, ist ja auch ein Riesenhaufen Kohle, aber das Absurde ist, der menschengemachte Klimawandel ist bereits so weit fortgeschritten, dass 300 Milliarden Dollar im Jahr nicht annähernd ausreichen für alles, was notwendig ist. Globaler Klimaschutz, globale Klimaanpassung und noch die ganzen durch die Klimakrise verursachten Schäden. Der Bedarf liegt eher beim Vierfachen mindestens. Ist die COP29 also gescheitert? Oder gibt es doch Grund zur Hoffnung? Was bringen die jährlichen Konferenzen für Klimaschutz, Biodiversität, Artenschutz, wenn nie das erreicht wird, was nötig wäre? Darum geht's diese Woche im Forschungsquartett. Ich bin Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Im November 2024 sind hunderte PolitikerInnen, Forschende und AktivistInnen zur Weltklimakonferenz in Baku zusammengekommen. Es war die 29. Conference of the Parties, also die 29. Konferenz der Vertragsparteien, die die UN-Klimarahmenkonvention unterzeichnet haben. Kurz die COP29. Ein paar Wochen vorher hatten im kolumbischen Cali die Vertragsparteien der Biodiversitätskonvention getagt. Bei der 16. Convention on Biological Diversity, Conference of the Parties, der Weltbiodiversitäts- oder Weltnaturkonferenz, der CBD COP16. Meine Kollegin Imke Zimmermann war zwar nicht selbst vor Ort, aber sie hat mit zwei Wissenschaftlern vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ, gesprochen, die aus erster Hand von den Konferenzen berichten und die Ergebnisse für uns einordnen können. Professor Raimund Schwarze und Professor Josef Settele. Professor Settele ist Agrarbiologe und Ökologe am UFZ und bilanziert über die Ergebnisse, zu denen sich die Staaten auf der CBD COP16 durchringen konnten. Was bedeuten sie für die biologische Vielfalt? Und wie wird sich künftig der Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen auswirken? Eine Frage, die auch mit Blick auf die Klimafinanzierung höchst relevant ist, um die es vordergründig auf der COP29 ging. Die 29. Weltklimakonferenz hat Professor Schwarze vor Ort verfolgt. Er ist Klimaökonom am UFZ. Ihn hat meine Kollegin Imke Zimmermann zum Einstieg gefragt, wie können wir uns als Laien so eine Weltklimakonferenz eigentlich vorstellen?
Es war die zweitgrößte dieser Klimaverhandlungen, die wir überhaupt in der Geschichte hatten. 65.000 etwa Teilnehmer. Viele davon nicht von den Regierungsorganisationen, also entweder tatsächlich Nichtregierungsorganisationen oder auch Medien, also ein buntes Spektakel aus der politischen Welt dieser Klimaverhandlungen. Da gibt es Messestände, da gibt es wissenschaftliche Veranstaltungen und auf einigen waren wir auch vertreten als Zentrum.
Das Ergebnis der letzten UN-Klimakonferenz war ja unter anderem laut WWF ernüchternd und es heißt, die COP29 werde den Anforderungen, die die Klimakrise an uns stellt, nicht gerecht. Was bedeutet das und woran ist der Durchbruch denn letztendlich gescheitert?
Sagen wir mal so, ja, ich kann verstehen, was der WWF da meint. Also wir selber sind ja beteiligt gewesen in der Abschätzung des Finanzbedarfs. Der ist wesentlich größer als der, der gegenwärtig verfügbar ist. Kurz gesagt, seit Kopenhagen, also über 10 Jahre her, wurde mal entschieden, dass man 100 Milliarden jährlich von den entwickelten Ländern an die Entwicklungsländer gibt. Der wurde jetzt verdreifacht. Manche fanden das ein Witz. Es war gemessen an dem, was notwendig wäre, um entweder das 1,5-Grad-Ziel noch irgendwie wieder mal zu erreichen oder eben wenigstens die Klimaneutralität perspektivisch einhalten zu können. Viel zu wenig. Also man wusste, das musste mindestens verzehnfacht werden. Das meint der WWF. Nun sage ich mal, vielleicht sind wir jetzt sehr froh, dass wenigstens die Verdreifachung, wenn auch erst in 2035, angestrebt wird.
Ab 2035, Sie haben es eben gesagt, wurden 300 Milliarden Dollar pro Jahr zugesagt. da ist man sich ja jetzt schon sicher, dass das nicht reichen wird. Wie viel Geld, kann man das sagen, braucht man denn, um diese Ziele einhalten zu können?
Ja, muss man jetzt mal ins Detail gehen, wenn man wollte. Also was braucht man vor allen Dingen an Mitteln zwischenstaatlicher Natur? Also wo entwickelte Länder Entwicklungsländern helfen? Das ist was anderes als Geld. Geld braucht man für vieles. Geld kann auch aus vielen Quellen kommen. Es muss nicht zwischenstaatlich fließen. Wenn man genau guckt, geht es im Kern ja um die Leistungen, die von Entwicklungsbanken erbracht werden und in Richtung Klimaschutz ausgesteuert werden sollten. Und in diesem Bereich liegt er beim Drittel von den 100 Milliarden so etwa über den Daumen. Und den müsste man also mehr als verdreifachen. Das kann man schon sagen, um dauerhaft allein die Baku-Ziele zu erreichen. An der Stelle entscheidet sich auch sozusagen das Wohl und Wehe der Beschlüsse.
Und wenn das Geld erstmal nicht reicht, gibt es da Prioritäten, die gesetzt werden, wenn eben nicht genug Geld da ist? Wo fängt man da an?
Es gibt eine, sagen wir mal, unausgesprochene und unerwünschte Priorität. 97% der gegenwärtigen Mittel laufen in den Klimaschutz, also was man im Englischen Mitigation nennt. Weniger als 5% jetzt in dem Bereich Adaptation, also zum Beispiel naturbasierte Lösungen zum Schutz vor Klimawandel. Seit Beginn, ich sag mal schon seit 2009, war klar, dass der Bereich irgendwie immer unterversorgt ist, strukturell. Deshalb gab es in Paris den Beschluss, es wenigstens zu verdoppeln. Auch der wurde wieder nicht erreicht. Das heißt also, Prioritäten werden, wenn auch unerwünscht, durch die politische Praxis in Richtung Klimaschutz gesetzt. Nicht in Richtung Klimaanpassung und schon gar nicht im Bereich des Ausgleichs unvermeidlicher Schäden.
Nun war das Thema Finanzen ja besonders groß. Daran ist ja letztendlich auch der Durchbruch sozusagen gescheitert. Gab es denn, bevor wir gleich auf die USA zu sprechen kommen, Widerstand von bestimmten Ländern und wie äußerte dieser sich?
Nun, Widerstand gab es in vielerlei Hinsicht. Also ich fange mal ganz vorne an. Also ich war zunächst mal sehr enttäuscht über die europäische Präsenz in der Eröffnung. Also man hat von Anfang an dem Thema Finanzierung nicht das hinreichende politische Gewicht gegeben, dass sich, sagen wir mal, Frau von der Leyen oder Herr Scholz nach Baku bewegt hätten, um dem politisches Gewicht zu verleihen. Also die Aufmerksamkeit auf das Thema zeugt davon, dass man nicht verstanden hat, wie wichtig die Finanzmittel in einem System der freiwilligen Zusagen ist. Wir sind ja nicht mehr in der Kyoto-Welt. Hier handeln Staaten nur, wenn sie das freiwillig wollen, und zwar nationalstaatlich. Und da muss man den Entwicklungsländern sicher eine Brücke bauen durch Geld. Das haben wenige verstanden, dass das so eine Schlüsselfunktion hat für den Erfolg des Paris-Abkommens. Das gab dann natürlich auch Barrieren, als der Betrag, er wurde als Lächerlichkeit zwischenzeitlich bezeichnet, und es gab ja auch Proteste, vor allen Dingen natürlich der betroffenen Länder wie der Inselstaaten, die dann ja rausmarschiert sind. Aber da gab es natürlich auch handfeste Widerstände einzelner Staaten, sagen wir von Saudi-Arabien.
Zum Schluss noch zum Thema USA. Wie wurde das da thematisiert, die möglichen Auswirkungen, und wie geht man jetzt in Zukunft damit um?
Ja, also ich habe die Vorverhandlungen, die mindestens immer genauso wichtig sind wie die Verhandlungen selbst, verfolgt. Es gab 13 Sitzungen der Vorbereitungsgruppe für diese Verhandlungen zu Finanzfragen in Baku. Es gab 3 Ministertreffen dazu. Also es ist viel im Vorfeld passiert. Da hat die USA eine ziemlich konstruktive Rolle gespielt. Ich kann nur erwähnen, also der Sprecher der USA in den Vorverhandlungen hat immer locker gesagt, nun, das verzehnfachen wir natürlich mal, die Leistung von Kopenhagen, aber unter einer Bedingung, es wird jetzt mal alles gezählt und eben nicht nur die zwischenstaatliche Hilfe. Manche mögen das als Greenwashing denken oder bezeichnen wollen, aber es gab auf jeden Fall immer eine Bereitschaft, in positiver Art zu sagen, naja, wir anerkennen, der Bedarf ist viel höher als das, was wir gegenwärtig entschieden haben. erstes Ergebnis nach Trump heute ja unterschrieben. Sie treten aus dem Paris-Abkommen auf. Das wird in einem Jahr auch dieses Mal wirksam. Das ist anders als bei seinem letzten Amtsantritt. Gibt es keine eingebaute Bremse mehr. Also insofern mit unmittelbarer Wirksamkeit scheiden die aus. Und wenn ich eben sagte, das Wohl und Wehe entscheidet sich in der Weltbank und deren Reformen in Richtung Umweltschutz, dann wissen wir aus seiner letzten Amtszeit, das Erste, was er macht, ist Leute einsetzen, die dort in jeder Hinsicht den Gesichtspunkt Klimaschutz ausbremsen werden und Richtung nationale Sicherheit treiben werden. Also nicht sehr optimistisch, was das geht, jetzt das umzusetzen.
Was passiert denn jetzt bis zur COP30 auch mit Bezug auf die USA eben?
Ja, die sind jetzt sozusagen a lame duck, wie die Amerikaner sagen, also eine Ente ohne Flügel oder ein Vogel ohne Flügel. Diese fliegen nicht mehr. Es sitzen noch die gleichen Personen sicher da, die werde ich schon wieder erkennen, aber das haben wir ja auch schon einmal durchgemacht, die Phase. Die sind dann natürlich sehr still, wenn es um das Vorantreiben von Entscheidungen in der Umsetzung dieser Beschlüsse gehen wird. Und sie werden alles ausbremsen, was da noch Optionen auf dem Weg nach Brasilien, Belém sind. Also wenn jetzt zum Beispiel Brasilien erklärt hat, dass er will eine Milliardärssteuer einführen weltweit, dann geht das natürlich nur mit den USA und China über irgendeine Organisation wie G7, G20. Und wenn diese boykottiert werden, dann ist auch keine Option, das über die Klimaverhandlungen einzufädeln.
Das sind ja keine schönen Aussichten. Danke erstmal an dieser Stelle. Ich würde jetzt gern weitermachen mit der Weltnaturkonferenz COP16. Und wird vielleicht erstmal fragen, inwiefern hängen denn die UN-Klimakonferenz COP29 und die Weltnaturkonferenz COP16 zusammen? Und warum ist die COP16 so wichtig?
Der Zusammenhang ist erstmal ziemlich lose, würde ich sagen. Die Idee besteht zwar darin, das Ganze stärker zu verbinden. Gerade in der COP30 in Brasilien ist so eine Idee, das stärker zu machen. Aber ansonsten sind sie noch getrennt, machen getrennte Beschlüsse, beziehen sich aufeinander, sind aber jetzt eben keine große, starke, einheitliche Macht, was wichtig wäre, natürlich sowas anzustreben und zu haben. Die COP16 in Cali, Kolumbien, wie alle COPs auch im Bereich der CBD, der Konvention für biologische Vielfalt, da geht es, wie der Name sagt, um die Bewahrung der biologischen Vielfalt, aber auch um die Lösungen, die naturbasiert sind, was Simon Schwarzeson sagte. Also darum letztlich auch mit der Natur gemeinsam in Richtung Klimaschutz zu arbeiten. Will heißen, entsprechend durch Anpflanzungen etc. Kohlenstoff zu binden, nur als Beispiel.
Bei der 15. Weltnaturkonferenz im Dezember 2022 haben sich alle unterzeichnenden Staaten bereit erklärt, ihre nationalen Strategien und Aktionspläne für biologische Vielfalt zu aktualisieren oder, falls noch nicht vorhanden, neue zu erstellen. Deutschland hat ja seine Hausaufgaben gemacht und einen Entwurf für eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie 2030 zur COP16 mitgebracht, war aber damit einer der wenigen Staaten, die überhaupt einen Aktionsplan vorlegen konnten. Wenn das so wenige gemacht haben, was wurde denn dort überhaupt thematisiert und besprochen?
Also zum einen haben es 45 oder 44 Staaten gemacht. Deutschland hat so eine Zwischenlösung eigentlich gehabt. Die haben eine deutschsprachige Variante mitgenommen, so während der Verhandlungen noch praktisch auf den Tisch gelegt und es nachgearbeitet. Also von daher waren sie nicht perfekt, aber immerhin haben sie was geschafft, so eine Strategie auch zu erstellen. Aber alle anderen Staaten und viele andere Staaten, etwa 100 andere Staaten, haben dann doch zumindest mal Eckpunkte für eine solche Strategie auch auf den Tisch gelegt, im Wesentlichen, was sie machen wollen. Das heißt, von daher, der Prozess läuft, dauert noch ein bisschen, aber es war allen klar, sie müssen eigentlich liefern und haben das zum Teil eben gemacht, zum Teil nicht. Das wird jetzt weiterentwickelt bis zur nächsten COP, die dann in 2 Jahren sein wird. Also im Vergleich zu Montreal, wo 22 die COP war, ging es diesmal ja nicht darum, so ein großes Framework zu verabschieden, was damals ja gemacht wurde. Und diese, soll man sagen, die Pläne für entsprechende nationale Strategien waren ja nur ein Teilelement davon gewesen. Es ging um das Biodiversity Framework. Und da ist in Cali, wurde einfach ein Stocktaking gemacht. Wie weit sind wir gekommen? Also wo sind wir angelangt? Wo haben wir noch Schwierigkeiten? Wie soll es weitergehen? Und es gab eine ganze Menge sehr vieler kleiner Punkte, die verhandelt wurden. Und die meisten wurden auch letztlich abgeschlossen, bis auf 2, 3, die am Ende der Zeit geopfert, geschuldet waren, dass sie nicht fertig wurden eigentlich. Also was gut gelaufen war, zum Beispiel die freiwillige Verpflichtung der privaten Firmen bei dem Ausgleich für die entsprechenden genetischen Ressourcen 0,1% des Umsatzes bereitzustellen für die Entwicklungsländer und entsprechend weiterzukommen. Das war ein wichtiger Schritt, der ist ein bisschen untergegangen bei der ganzen Berichterstattung, aber der war eigentlich kaum erwartet worden, dass es so klappen würde. Es sind 8 Jahre verhandelt worden, das zu machen, und das ist letztlich jetzt in Sack und Tüten als Einstieg. Ich muss auch sagen, dass in Kolumbien, das war ein bisschen ähnlich wie St. Barco, aber in der Größenordnung kleiner natürlich, sehr viele Player dabei waren, die jetzt nicht Delegationsmitglieder waren, sondern eben zum Beispiel aus der privaten Wirtschaft mit vor Ort waren. Es gab ganz viele Veranstaltungen zum Thema Private Finance, also wie kann ich im Prinzip dafür sorgen, dass der Erhalt der Vielfalt auch vom Privatsektor mitgetragen wird. Anderer wichtiger Punkt war eine Vereinbarung, dass es ein Subsidiary Body, also ein eigenes Gremium gibt für die lokalen Bevölkerung und indigenen Völker. Das war ein sehr großes Ding gewesen, für viele Nationen sehr wichtig, dass sie dann entsprechend mehr Rolle, mehr Einfluss haben bei den Entwicklungen der entsprechenden Strategien und eben auch deren Wissen und deren Hintergründe, deren Flächen letztlich auch starke Berücksichtigung finden. Das war also eine ganz wesentliche Geschichte, gerade für viele Nationen, dass eben lokale Bevölkerung, lokales Wissen viel stärker mit einflüssen. Ich glaube, das ist zum Klimakopf im Vergleich ein ziemlich starker Unterschied zwischen CBD und der Klimakopf, letztlich diese ganze Geschichte.
Sehr gut, dass Sie da nochmal aufgegriffen haben, was sehr gut funktioniert hat. Das habe ich nämlich tatsächlich bei der Berichterstattung auch nicht so rauslesen können. Ich habe eher sowas gelesen wie, naja, dass das plötzliche Ende der Konferenz durch Beschlussunfähigkeit eher eine Blamage war, weil viele Delegierte schlichtweg abgereist waren. Wie stehen Sie dazu? Haben Sie das auch so wahrgenommen?
Es war so ein sudden death am Ende, plötzlich waren wir nicht beschlussfähig, was daran lag, dass gewisse Punkte zu lange diskutiert wurden, nämlich die Finanzthematik, aber es ging gar nicht um die Finanzen per se, sondern um den Prozess der Bereitstellung von Ressourcen. Da gab es eine Anforderung vom globalen Süden, einen neuen Fonds einzurichten, und die Nordländer, sage ich mal, fanden, dass der GEF, der Global Environmental Facility, eigentlich hinreichend ist. Und da kann man auch nicht auf den grünen Zweig sagen, es ging viele Stunden hin und her. Weshalb viele andere Punkte, die eigentlich schon klar waren, nicht verabschiedet werden konnten, weil da die Beschlussfähigkeit nicht mehr da war, wie Sie sagten, es war gegen Ende. Ich war nicht mehr vor Ort gewesen an dem Tag, also auch abgereist. Das ist gar nicht so einfach, von einem Ort wie Cali Flüge umzubuchen, ist nicht trivial. Das ist ja nicht keine Hauptstadt, das ist gar nicht so einfach. Oder die Übernachtungen auf die Reihe zu kriegen, das war ja auch nicht trivial, dort eine Unterkunft zu kriegen. Wir waren nur 25.000 Leute, aber für eine Stadt wie Cali, die 250.000 Einwohner hat, das ist eine enorme Menge natürlich an Gästen. Das Ende war dann so ein bisschen so am frühen Morgen, so sudden death, aber es war nicht so gewesen, dass damit die Verhandlungen gescheitert waren. Viele Punkte wurden ja verabschiedet und es wurde offiziell auch von einer Suspension gesprochen, was auch der Fall war. Das heißt, sie wurde vertagt und jetzt Ende Februar wird es in Rom komplett abgeschlossen, nochmal für 2-3 Tage die letzten Punkte nochmal praktisch in Sack und Tüten gebracht. Von daher glaube ich, in der Summe wird es ein erfolgreicher COP gewesen sein, nur mit etwas zeitlich, so muss ich sagen, eigenartigem Ablauf.
Also es wurde aber trotzdem ja keine Strategie beschlossen, wie weiter Gelder für den Naturschutz aufgebracht werden können. Sie haben es eben gesagt, im Februar kommen Sie nochmal zusammen. Wie geht es denn jetzt weiter und was bedeutet dieses Nicht-Ergebnis, nenne ich es jetzt mal, in Bezug auf die Gelder für die Biodiversität?
Die Beschlusslage sieht so aus, dass wir im Prinzip uns einig sein werden über gewisse Größenordnungen, die man braucht, und dass wir da zumindest Fortschritte machen, wenngleich natürlich immer Lücken da sein werden bei den Finanzen, die wir bräuchten. Dennoch sind das wesentliche Fortschritte, um überhaupt auch voranzukommen beim ganzen Thema. Also im Prinzip diese Agenda aufrechtzuerhalten, den Schutz der Vielfalt nach wie vor stark auf dem Fokus zu haben und uns auch klar darüber zu sein, wie wichtig das Ganze ist, auch im Kontext von Klima, aber auch im Kontext von, so muss man sagen, der Existenz von funktionierenden Ökosystemen zum Beispiel. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass es weitergehen wird, aber natürlich viel langsamer, als wir das bräuchten. Das ist immer das Problem, wir haben keine Zeit, müssen sie aber dennoch nutzen. Sprich, wir können nie zu hektisch werden, sonst passiert gar nichts. Also diese Ungeduldskombination mit dem, dass man sagt, okay, wir müssen nach und nach Dinge verhandeln, das dauert seine Zeit, das ist so ein Widerspruch, mit dem man einfach leben muss bei solchen Prozessen. Die Alternative wäre ja, keine zu haben. Und da würde ich nicht ausmalen wollen, was dann das Ergebnis wäre.
Absolut. Gut, dann wäre ich jetzt mit meinen Fragen erstmal durch und möchte Sie noch fragen, ob es noch etwas gibt, was wir an dieser Stelle vergessen haben zu besprechen oder was Sie gerne noch loswerden möchten.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, wir hatten ja jetzt das Thema USA beim Klimabereich, das ist ja bei der CBD ein bisschen anders, weil die USA das Abkommen nie ratifiziert haben. Das heißt, sie haben dort immer nur eine beratende Rolle, also keine abstimmende Rolle in diesem Prozess, was vielleicht sogar ein Vorteil sein kann momentan bei der Konstellation, die wir haben, müssen wir mal sehen. Sie sind stark involviert im IPBES, im Biodiverat, da sind sie stark aktiv, aber bei der CBD sind sie kein Vertragspartner, es sind nur 2-3 Staaten, die nicht dabei sind, sondern eher beratend tätig. Das heißt, alle Beschlüsse, die wir als Weltgemeinschaft Gemeinschaft dort fassen, werden auch weiter so verfolgt werden können, weil eben das unabhängig davon läuft erstmal. Das heißt, wir haben auch nach wie vor die Möglichkeit, die Dinge, die bislang in der Pipeline sind, auch zu Ende zu bringen, fortzuführen. Das ist in dem Fall vielleicht sogar ein Vorteil im Vergleich zur Klimakonvention, dass die Amerikaner dort jetzt nicht formal dabei sind. Aber natürlich sind die USA immer ein wichtiger Partner, ist auch klar bei allen Aktivitäten, die global laufen. Und wir müssen mal sehen, wie stark der private Sektor sich da weiterhin engagieren wird. Ich weiß nicht, wie stark die dann beeinflusst sind durch entsprechende Politiken. Das ist schwer vorherzusagen. Aber wenn ich gucke, was momentan so läuft, wer in den USA wie reagiert, so ein bisschen, so eine Stadt vor der Schlange im Prinzip dasteht, dann bin ich nicht so sicher, ob das Engagement so bleiben wird. Zum anderen sind natürlich auch fast die Hälfte der Amerikaner eigentlich für den Klimaschutz auf alle Fälle. Von daher kann es nicht einfach so sein, dass da gar nichts laufen wird. Also ich bin da jetzt mittelmäßig vorsichtig optimistisch, dass es noch weitergeht in Sachen im Bereich des Schutzes der Biodiversität.
Dankeschön. Herr Schwarze, haben Sie auch noch etwas, was...
Ja, ich würde gerne nochmal diesen Zwiespalt zwischen einerseits Ungeduld von Wissenschaftlern, nicht begründet durch ihre persönliche Ungeduld, aber unsere Disziplin ist natürlich ungeduldig wegen der Erkenntnisse, die uns zu schnellem Handeln zwingen, und der Alternativlosigkeit von internationalen Verhandlungen, denn wir reden über jedenfalls beim Klimaschutz streng öffentliches Gut, global öffentliches Gut. Das ist bei Biodiversität nicht wirklich grundlegend anders. Wie kann man mit diesem Zwiespalt leben? Jetzt gibt es immer wieder die Frage, brauchen wir diesen Zirkus der internationalen Verhandlungen? Gibt es da keine Alternative dazu? Denn er ist ja immer wie eine Schnecke. Schneckentempo jedenfalls geht immer in eine Richtung bisher. Also es wird immer, was nicht erreicht wurde, beim nächsten Mal wieder aufgenommen. Da kann man erstmal ein bisschen beruhigt sein, aber Schneckentempo ist Schneckentempo und Ungeduld ist Ungeduld. Und wie geht das zusammen? Es gibt jetzt Vorschläge, auch von bekannten Wissenschaftlern wie Johann Rockström und anderen, dass man die COP ändert. Also zum Beispiel die Bremser wie die Petrostaaten jetzt ausschließt. Ich kann nur eindrücklich davor warnen, aus langer Befassung einen Weg zu gehen, wo man Leute, die eben nicht folgen oder Länder, die nicht folgen, ausschließt, stellt den gesamten Prozess natürlich als UN-Prozess in Frage. Ich sag mal so, ich sehe jetzt auch nicht, worauf sich das begründet. Mein Bottomline ist ja im Grunde die Verhandlungen in Dubai und auch in Baku, also beides Petrostaaten, werden wir eines Tages als Meilenstein, und zwar als Meilenstein des Erfolgs sehen. Also ich sehe den Befund nicht, der dahinter liegt. Und ansonsten sage ich mal, schlimmer als sie auszuschließen wäre, wenn sie austreten. Wir werden jetzt sehen, was folgt daraus, dass zum Beispiel Argentinien und die USA austreten werden, wie es angekündigt wurde. Möglicherweise noch andere, ich kann es nicht ausschließen. Hat die größeren Verwerfungen für den Prozess als das Dulden angesichts der Ungeduld von Ländern, die eben nicht so bereitwillig mitziehen, wie es vielleicht Europa will. Ich will aber nochmal hervorheben die Rolle Deutschlands. Deutschland gilt ja dort als Vorreiter, auch bei der CBD, wie ich jetzt verstehe. Ich muss aber sagen, es ist ein bisschen zuletzt mit heißer Nadel. Wir haben neue Berichtssysteme beschlossen in Baku. Geliefert haben nur zwei Länder, die EU, also mit Deutschland natürlich, und Aserbaidschan selbst, weil das gehört sich so, wenn man Veranstalter ist, dass man dann auch wirklich erbringt, was man selber beschließt, jedenfalls an vorderster Front. Der Bericht aus Baku hat 300 Seiten, die EU-Broschüre 36. Ich will es nicht ins Detail, aber so richtig überzeugen kann das nicht, diese Hochglanzbroschüre, die jetzt abgeliefert wurde. Also wir haben da auch noch Hausaufgaben zu machen, wenn wir weiter die Vorreiterrolle einnehmen wollen, vor allen Dingen in dem Berichtssystem.
Wir arbeiten hier ja bei den COPs auf Basis von wissenschaftlichen Gremien, also IPCC und IPBES als Basis für die ganze Thematik. Und letztlich sind ja diese Gremien dazu zuständig, das Wissen aufzubereiten, was dann in diesen entsprechenden COPs auch die Basis für Verhandlungen darstellt. Und da haben wir die Verhältnisse so, dass beim IPCC fast alle Staaten dabei sind. Bei IPBES, also bei uns im Biodiversitätsbereich, sind etwa 150, fehlen noch 50 Staaten. Also sonst haben wir jedes Jahr ein paar mehr, aber das ist ein langsamer Prozess. Dennoch sind diese 150 Staaten diejenigen, die dann die Basis zum Beispiel Montreal geliefert haben. Und da stelle ich jetzt fest, zum Beispiel auch bei unserer letzten Verhandlung in Namibia war das gewesen, ist im Dezember, dass spezielle Beteiligung von Ländern wie China, Russland, USA dort sehr, sehr essentiell waren, auch sehr konstruktiv. Kritisch, klar, war immer eine lange Diskussion. Aber ich hatte den Eindruck und hatten auch viele so, dass durch das Engagement auch gezeigt wird, das Thema ist für sie auch relevant und wichtig. So sehe ich das Ganze immer, wenn also Leute gut vorbereitet sind. Und die Kritikerstaaten sind meist am besten vorbereitet. Die kennen die Dokumente total gut, ne? Oft besser, als wir diese geschrieben haben. Das ist auch interessant. Ne? Das ist schon, das heißt, Chapeau erstmal für die Vorbereitung. Aber das heißt letztlich, die Dinge sind für diese Staaten wichtig, sonst würden sie das nicht machen. Und solange wir sowas haben, ist es, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um weiter einfach zu verhandeln. Ohne Verhandlung kriegen wir keine Friedensprozesse auf die Reihe, zum Beispiel. Das ist ja ein bisschen das größere Bild. Von daher sehe ich das immer sehr gut oder sehr wichtig, dass eben möglichst viele Staaten da mit dabei sind, auch wenn es zäh ist. Gilt für die COP genauso wie die vorbereitenden Sachen bei IPCC und IPES. Da finde ich, alles andere ist im Prinzip, ich kenne keine Alternativen dazu, sage ich mal.
Hauptsache überhaupt erstmal im Gespräch bleiben. Das sagt Ökologe Professor Josef Settele, der bei der CBD COP16 in Cali dabei war. Mit ihm hat meine Kollegin Imke Zimmermann darüber gesprochen, was die Ergebnisse der CBD COP16 für den Schutz der biologischen Vielfalt bedeuten. Außerdem im Gespräch Klimaökonom Professor Raimund Schwarze. Professor Schwarze hat von der COP29 berichtet, bei der die Klimafinanzierung im Mittelpunkt stand. Vielen Dank an Professor Schwarze und Professor Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung für die Einblicke und an Imke Zimmermann für das Interview. Wie so oft ist die Finanzierung der Schutzmaßnahmen fürs Klima und für die Biodiversität auf den Konferenzen eine der größten Herausforderungen. Was das Ganze noch verschärft, mit dem Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen fällt ein wichtiger Geldgeber weg. Noch dazu bremst Trump den Klimaschutz aus, indem er zum Beispiel wichtige Posten mit Klimawandelleugnern besetzt, bei der Energieversorgung den Fokus auf fossile Energien setzt und möglicherweise Naturschutzgebiete verkleinert. Er tut also all das, was durch internationale Konferenzen wie die COP29 und die CBD COP16 idealerweise verhindert werden soll. Zugegeben, Hoffnung macht das alles nicht gerade. Schlussendlich können wir aber trotzdem sagen, es geht voran, wenn auch in kleinen Schritten. Die Staaten, die sich für den Schutz unserer Lebensgrundlagen einsetzen, müssen irgendwie mit der aktuellen Situation umgehen und weitermachen. Und das tun sie auch. Die nächste Weltklimakonferenz findet im November in Brasilien statt. Die nächste Weltnatur- oder Weltbiodiversitätskonferenz in Armenien, auch im November. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Nächste Woche gibt es eine neue Folge zu einem neuen Thema aus der Welt der Forschung. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt gerne dem Forschungsquartett in eurer Podcast-App. Die Redaktion dieser Folge hatten Detektor FM-Redakteurin Imke Zimmermann und ich, Caroline Breitschädel. Bis nächste Woche. Macht's gut und verliert den Mut nicht.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.